Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Wir diskutieren die Energiewende oft als Last, dabei übersehen wir das Wesentliche. Wir stehen vor einem Zeitalter des Energieüberflusses. Die Solarrevolution hat längst gewonnen. Wir fangen gerade erst an zu begreifen, dass diese Technologie kein Verzicht bedeutet, sondern fantastische Aussichten für unseren Wohlstand bietet. Und zwar für jeden, nicht nur für Hausbesitzer. Mein heutiger Gast ist Head of Partnerships bei Metergrid. Er ist Experte, wenn es darum geht, die Energiewende in die Städte zu bringen. Mit seinem Unternehmen sorgt er dafür, dass Mieterstrom kein bürokratisches Monster mehr ist, sondern skalierbare Realität für tausende Haushalte. Als Unternehmer und Visionär hat mein Gast bei Metergrid die bürokratischen Hürden der solaren Mieterstromversorgung eingerissen. Er beweist heute in der Praxis, dass die solare Transformation in unseren Städten kein theoretisches Konstrukt mehr ist, sondern ein skalierbares Erfolgsmodell für die gesamte Immobilienwelt. Deshalb sprechen wir heute über den unaufhaltsamen Siegeszug der Photovoltaik in unseren Quartieren und warum dezentraler Solarstrom der Schlüssel zu einem völlig neuen Energiezeitalter ist. Und zwar mit Alan Atzberger. Herzlich willkommen, lieber Alan. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank, Klaus. Danke für die Einleitung. Ich muss sagen, wenn ich das so höre, dann klingt das ja so, als sei schon alles getan, als sei der Mieterstrom da, wo er ist, und zwar in der Mitte der Gesellschaft. Das klingt schon super.
Ja, ich muss zugeben, Mieterstrom ist ja was mich tatsächlich in meiner Vergangenheit, ich war lange bei den Stadtwerken Flensburg, damals auch schon umgetrieben haben. Das ist lange her. Es war 2015, 16 oder sowas, wo wir das zum ersten Mal ausprobiert haben. Und es war so eine Excel-Krücke, die wir versucht haben, ins Robotron reinzuflanschen. Und es hat also mäßig gut funktioniert. Und bevor wir aber gleich drüber sprechen, was da alles cool ist oder nicht cool ist, du hast ja bei Metergrid jetzt was gefunden, wo du ein Stück weit Energiewende machst, und ich frage mich immer am Anfang, was treibt die Leute an? Also sprich, was ist das, wo du sagst, okay, das ist der Grund, warum ich jeden Tag wieder voller Elan aus dem Bett aussteige und heute wieder Gas geben möchte?
Ja, gute Frage, Klaus. Um da jetzt nicht quasi in die neueste Vergangenheit zu gehen, also irgendwie ins 20. Jahrhundert, fange ich mal da an, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, und zwar über erneuerbare Energien als Potenzialanalyse zwischen Deutschland und Frankreich. Ich habe nämlich ein deutsch-französisches Economics-Studium gemacht und habe mich damals gefragt, hey, in Frankreich, vor allen Dingen in Südfrankreich, scheint viel mehr die Sonne. Warum gibt es da eigentlich keine PV-Anlagen? Und habe versucht, das zu verstehen. Das war damals für mich so der Einstieg in die Erneuerbaren.
Ja, was war denn da die Ursache? Das interessiert mich jetzt schon. Da scheint ja wirklich viel mehr die Sonne. Warum machen Sie das nicht? Weil Sie Atomstrom so viel cooler finden, oder warum?
Genau, das hatte tatsächlich dann maßgeblich was mit den Förderungen zu tun, ja, und dem gefühlten Bedarf an sauberem Strom. Das ist nämlich ganz interessant. In Frankreich wird primär Atomstrom als sauberer Strom gesehen. Das heißt, die Dringlichkeit, da irgendwie zu handeln, die ist nicht gegeben. Ne? Also das heißt, das ist einfach da in der Wahrnehmung ein ganz anderes Thema. Und deswegen hat das in Frankreich bis heute sich noch nicht so entwickelt, das Thema PV-Strom wie in Frankreich.
Ja, das glaube
Und
ich.
das hat mich dann aber damals im Zuge meiner Recherche dann auch auf das Thema Elektromobilität gestoßen. Da bin ich dann 2010 als Praktikant tatsächlich zu Tesla gestoßen, als das Thema Elektromobilität noch überhaupt nicht bekannt war. Und damals so ein paar verrückte Amerikaner versucht haben, das Thema Elektroautos cool zu machen. Damals mit dem Tesla Roadster, der, was war das, irgendwie so 130.000, 150.000 Euro kostete. Also ein echtes Modell für den breiten Markt natürlich nicht. Ne? Das waren wenig Stückzahlen, die wir da in Europa verkauft haben. Aber haben da dann quasi den Weg vorbereitet für die Elektromobilität in Europa. So viel kann man schon sagen.
Ja, das auf jeden Fall. 2010, warst du da schon in Europa angestellt oder musstest du dann noch in die Staaten rüber, um bei dem Startup arbeiten zu können damals?
Genau, also damals war es wirklich noch ein Startup. 2010 war das Team hier in Europa so groß, dass alle Mitarbeitenden, also sowohl im Vertrieb als auch in der Technik, auf eine beschriebene DIN A4-Seite passten. Also ich konnte den Europachef, der damals mein Chef war, da direkt anrufen oder irgendwelche Techniker in Frankreich oder ähnliches. Es war wirklich ein kleines Team. Und das war dann quasi mein erster Job, wo ich dann 5 Jahre den Marktaufbau hier in Deutschland und in Frankreich vorangetrieben habe. Und das war dann so der Weg in die neue Mobilität und in die Erneuerbaren.
Cool. Was haben die damals anders gemacht? Weil wenn ich überlege, ich war ja auch mal eine Zeit lang beim Daimler Qualitätsingenieur, uraltes Unternehmen natürlich, Marktführer, also Führer nicht wahrscheinlich, aber also wirklich eingesessen und natürlich wenig daran interessiert, dass sich irgendwas geändert hat. Und Tesla hat es ja geschafft, diese ganze Branche auf links zu drehen. Was habt ihr kolossal anders gemacht zur damaligen Zeit schon?
Ich glaube, was wir bei Tesla damals verstanden haben, ist, du kannst das Thema Elektromobilität kannst du nicht erklären, du musst es erfahrbar machen. So, das heißt, das Ziel war einfach, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, den Tesla Roadster damals zu zeigen, dass sie den kennenlernen. So, und man muss auch einfach sagen, damals war, sage ich mal, das Silicon Valley echt noch ein sagenumwobener Ort, ne? Viele hatten davon gehört, so diejenigen, die irgendwie so als IT-Unternehmer unterwegs waren oder als Solarunternehmer damals in den 10er Jahren, da waren ja auch ein paar gute Jahre dabei und hatten von diesem Elon Musk gehört, der da irgendwie große Visionen hatte. Und das heißt, wir haben es versucht, erfahrbar zu machen, also wirklich die Leute ins Auto zu setzen, denen zu sagen, hier steig mal aus deinem Porsche aus und setz dich mal in diesen Roadster rein. Und dieses Gefühl von einem elektrischen Antrieb, gepaart mit dieser Silicon Valley Story, die dann das Narrativ war, das hat dann gezogen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und dann warst du ja noch bei Sonnen, habe ich gesehen. Das heißt, du hast ja im Grunde die Energie oder ich weiß gar nicht, Tesla hat sich damals wahrscheinlich noch nicht als Teil der Energiebranche gesehen, oder? Oder sie waren ja Mobilität einfach fertig. Hat natürlich im Grunde auch die Mobilitätswende mit eingeführt, auf jeden Fall. Was hat dich dann zu Sonnen geführt? Wie bist du dahin gekommen?
Da bin ich damals hingekommen über meinen damaligen Chef bei Tesla, das war der Philipp Schröder, der
Ach so, natürlich.
dann quasi gefragt wurde, ob er dann nicht das Thema Batteriespeicher im Einfamilienhaus mit der sogenannten Sonnenbatterie in die Breite bringen möchte. Und das war just zu dem Zeitpunkt, zu dem in Kalifornien Tesla die sogenannte Powerwall gelauncht hat, also den Speicher, um dann auch in den Energiemarkt zu gehen. Und da haben wir uns das Thema Sonnenbatterie angeschaut und gesagt, hey, das ist irgendwie made in Europe und auch von den Spezifikationen irgendwie spannend, von der Zellchemie her gut. Und haben dann gesagt, komm, dann bringen wir da jetzt das Thema Sonnenbatterie in die nächste Wachstumsphase. Es war dann auch sehr spannende 3,5 Jahre da mit Philipp und mit vielen anderen spannenden Leuten und haben dann versucht, im Grunde genommen die Demokratisierung der Energiewende ins Einfamilienhaus erstmal zu bringen, indem wir sagen, eine PV-Anlage in der Kombination mit einem Speicher und dem damaligen Virtual Power Plant, also dem, wie haben wir es damals genannt, mit der Sonnencommunity, ne, dass man untereinander quasi Strom teilen kann, bilanziell. Das war so die Story, wo wir gesagt haben, damit können wir uns differenzieren gegenüber anderen aufkommenden Anbietern von Stromspeichern, um nicht in diese Diskussion zu kommen, so, hey, was kann denn dein Speicher auf der Spec-Liste oder auf den Spezifikationen, den technischen, was der meiner nicht kann, sondern um in so ein Narrativ zu kommen, zu sagen, hier, wir verbinden die Prosumer, also die Einfamilienhausbesitzer und Besitzerinnen mit anderen, um dann da, wenn es gebraucht wird, den Strom untereinander zu teilen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber hattet ihr wirklich Angst, dass Kundinnen und Kunden sich die Spezifikation von Batteriespeichern angucken? Weil, sind wir ehrlich, in der Energiebranche ist es ja so, dass gefühlt keiner sich mit dem Thema Tiefschürfen beschäftigen will, sondern im Grunde, das ist ja, also gefühlt hat man ja mehr Ahnung von seinem Auto, obwohl man da auch mal davon ausgehen würde, dass sie wenigstens das Ding noch reparieren könnten. Aber Strom kommt aus der Steckdose, fertig. Das ist ja tatsächlich schon augenfällig, dass da wenig, ich sag mal, Austausch mit dem Thema ist. Oder habt ihr es damals wirklich bei euren Kundinnen und Kunden anders wahrgenommen?
Genau, also 2015 bin ich dann zusammengekommen und da war das Thema Stromspeicher schon noch, sage ich mal, ein Thema für den Kenner, weil es einfach
Deswegen.
noch nicht so in der Breite war. Und dann hattest du die Kunden, die gesagt haben, hey, ich gucke, was ist irgendwie da technisch die Lösung mit der besten Zellchemie etc. Und wir haben versucht, das Thema Stromspeicher in die Breite zu bringen. Und das kriegst du natürlich über ein Storytelling, über ein Narrativ, über eine Community, über auch Community-Events, wo wir gesagt haben, guck mal, jeder Kunde, der sich jetzt hier eine Sonnenbatterie kauft in der Kombination mit seiner PV-Anlage, dem bieten wir an, dass wir gemeinsam mit ihm und seinen Nachbarn einen Tag der Unabhängigkeit feiern. Ja, dass wir sagen, hey, lad doch deine 3, 4, 5 Nachbarn ein und dann kannst du denen mal zeigen, wie diese Sonnenbatterie funktioniert. Und das war natürlich so ein Wachstumstool oder ein Moment, wo wir gesagt haben, wenn der Kunde sich hinstellt und seinen Nachbarn und Nachbarinnen erzählt, was das für ein cooles Gerät ist, diese Sonnenbatterie, ja, und dann auch noch die App zeigen kann, in der man dann sieht, wie viel Strom produziert jetzt gerade die PV-Anlage etc., hast du natürlich dann auch in der Nachbarschaft da das Interesse dann wecken können für das Thema Stromspeicher. Und so sind wir da recht ordentlich dann in den folgenden Jahren gewachsen.
Krass. Also wie eine Tupperparty praktisch, nur dass halt nicht direkt irgendwelche Produkte da verhökert worden sind, sondern die Idee praktisch verbreitet wurde.
Wie eine Tupper-Party, das ist ein schöner Vergleich, nur quasi mit dem Ziel, die Menschen unabhängig von den fossilen zu machen. Also schon auch ein hehres Ziel, genau, ja.
Ja. Welche Autarkie gerade habt ihr da hinbekommen? Also erstmal lokal und dann praktisch über die Community deutlich über 50% oder wo wart ihr da unterwegs?
Ja, kam natürlich immer darauf an, ne? Wie groß ist das Dach, also wie groß ist die PV-Anlage, die montiert wird, wie sind die Lastverläufe im Einfamilienhaus, also ist das eine Familie, die irgendwie den ganzen Tag zu Hause ist oder sind die unterwegs und haben die ein E-Auto, haben die eine Wärmepumpe etc. Also da spielen viele Faktoren mit rein. Aber tatsächlich war natürlich unser Ziel, dafür zu sorgen, dass die Direktverbrauchsquote, also der Anteil des Stroms, der direkt im Gebäude verbraucht wird, dass der möglichst hoch ist, sprich, dass der Speicher da an der Stelle nicht zu klein dimensioniert ist. Und wenn ich das richtig erinnere, dann hatten wir teilweise schon Direktverbrauchsquoten, die über 50% waren. Und das war dann nicht unbedingt immer die rational finanziell von der Rendite betrachtet optimale Größe, aber es war auch viel, sage ich mal, Selbstwirksamkeit, die da bei den Kunden einfach mitspielt, zu sagen, hey, ich kann die Hälfte meines PV-Stroms hier direkt selbst verbrauchen, das ist es mir wert, auch wenn es sich vielleicht nicht immer zu 100% rechnet. Und da haben wir gesehen, dass das mögen die Leute, da wollen die Teil dessen sein.
Das stimmt. Ja, das macht was mit einem. Dieses Gefühl dieser Selbstbestimmung, Autarkie, Freiheit, was auch immer, das sind Werte, die gerade natürlich, nachdem wir jetzt mit diesen Preisspitzen, die wir die letzten Jahre gesehen haben, und die wir jetzt auch gerade wiedersehen, jetzt im Augenblick mehr an der Tankstelle, natürlich total offene Tore einlaufen. Lass uns mal tatsächlich in Richtung Mieterstrom und Mietergrid kommen.
Ja.
Wie bist du da hingekommen wie ist praktisch da die Beziehung? Weil du hattest dazwischen noch ein paar andere spannende Stationen. Wenn wir die jetzt alle machen, ist der Podcast voll, ohne dass wir halt über Mieterstrom. Ich will heute schon über Mieterstrom sprechen, weil dieses
Ja.
Thema ist, glaube ich, tatsächlich wichtig für die deutsche Energiewende, weil einfach unfassbar viele Menschen in Deutschland irgendwo zur Miete wohnen. Also viel mehr
Ja.
tatsächlich als zum Beispiel in Frankreich oder in Spanien oder sonst wo.
Ja. Genau, das ist ein sehr guter Punkt, Klaus. Und zwar haben wir Im Grunde genommen haben wir ja das Thema Energiewende angefangen, richtigerweise im Einfamilienhaus, ne? Und wenn man das ein bisschen despektierlich sagt, dann kann man sagen, ja gut, das sind dann irgendwie die besser Situierten in den Speckgürteln der Städte. So, aber da, wo die Menschen leben, ne? Also sprich in den urbanen Zentren, da ist es natürlich ganz essentiell, da wird deutlich mehr Strom verbraucht. Aber die Penetration von PV-Anlagen ist da deutlich geringer. Ich bin zum Beispiel jetzt hier in Berlin, ja, mitten in Berlin. Wenn ich jetzt quasi mit einem Aufzug virtuell mal irgendwie 30 Meter hochfahren würde über das Dach meines Büros, so, dann kann ich mich umdrehen, so viel ich will. Da werde ich sehr, sehr wenige PV-Anlagen sehen. Ja, wenn ich Glück habe, dann sind das vielleicht eine Handvoll, sind aber hunderte, tausende Dächer. So, und da kommt im Grunde genommen unsere Lösung ins Spiel, also das Thema Mieterstrom. Und das Thema Mieterstrom ist vielleicht für all diejenigen, die da noch keine Berührungspunkte hatten, ist die Möglichkeit, PV-Strom zu produzieren, klassisch über eine PV-Anlage, und dann aber diesen Strom lokal direkt zu verbrauchen, und zwar in Gebäuden mit mehreren Verbrauchern, mit mehreren Wohneinheiten oder mit mehreren Gewerben. Und das hat zum Ziel, ne, den Strom direkt lokal zu verbrauchen. Und um das tun zu können, musst du natürlich irgendwie verstehen, wer hat hier wie viel Strom vom Dach verbraucht und wer hat wie viel Strom aus dem Netz gezogen. Und dafür haben wir eine Software entwickelt als MeterGrid. Und das machen wir jetzt seit 2021, also sind jetzt in unserem 5. Jahr. Und haben da jetzt schon gut über 2000 Projekte umgesetzt, versorgen also, ich glaube, 53.000, 55.000 Mieter und Mieterinnen mit Mieterstrom. Und das ist der Anfang, aber es ist schon mal eine Zahl, auf die wir sehr stolz sind.
Die 2000 Objekte, und übrigens, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer des Podcasts können sich an Anna Leitreiter erinnern. Anna war hier schon mal im Podcast vor ganz vielen Folgen, die kennt sie wahrscheinlich auch, die ist hier im
Ja,
Norden
klar.
eher aktiv und macht auch das Thema Mieterstrom tatsächlich. Das heißt, was ist denn eure idealtypische Immobilie? Weil ich stelle es mir schon so vor, die muss natürlich so eine gewisse Dachfläche haben. Also, du hast gerade von 30 Meter, also ein Haus, was irgendwie 25 Etagen hat, ist schwierig, weil da ist im Grunde im Verhältnis zur Dachfläche zu viel Verbrauch darunter. Was ist das der idealtypische Bau, mit dem ihr arbeiten mögt?
Genau, also erstmal vielleicht zu der Frage, wie groß muss das Dach sein? Ne? Also typischerweise, und das ist das Schöne an dem Modell des Mieterstroms, ist, du hast natürlich mehr Verbrauch in einem Mehrfamilienhaus, als du verfügbare Dachfläche hast.
Genau.
So, das heißt, wenn man es kritisch sieht, könnte man sagen, ja, die PV-Anlage ist zu klein. Ne? Die kann ja gar nicht das ganze Gebäude versorgen. Aber wenn man es positiv sieht, kann man auch sagen, naja, dadurch, dass die PV-Anlage nicht das gesamte Gebäude immer zu 100% versorgen kann, hast du eine sehr hohe Direktverbrauchsquote.
Richtig.
Das heißt, viel von dem PV-Strom wird dadurch, dass du mehrere Verbraucher in diesem Gebäude hast, dann direkt verbraucht. So, das heißt, wir sehen regelmäßig, sehen wir Projekte, wo wir 60, 70, teilweise 80% Direktverbrauchsquote des PV-Stroms haben durch die PV-Anlage.
Schon ohne
Ne?
Speicher oder
Und
ist da der Speicher schon bei?
sowohl als auch, wir haben mehr und mehr Projekte, wo wir auch mit Speichern arbeiten. Aber du hast dadurch, dass du, wenn du jetzt in einem Gebäude 10 Verbraucher hast, hast du quasi dauerhaft eigentlich einen Grundbedarf an Strom. So, ne? Das heißt, wenn du 10 Parteien hast, dann hast du da immer irgendwie zwei, drei, die sind zu Hause. Dann hast du immer irgendwelche Geräte, die im Standby laufen. So, und dadurch hast du immer so einen Grundbedarf an Elektrizität. Und das ist das Schöne an dem Modell Mieterstrom. Aber jetzt vielleicht zu deiner Frage nach dem idealtypischen Kunden. Klaus, wenn du mir jetzt sagst, hey, ich bin Klaus und ich habe ein Mehrfamilienhaus mit irgendwie 10 Wohneinheiten, dann sage ich, wunderbar, dann lass uns da mal das Dach anschauen, lass uns mal schauen, was da für Verbräuche sind. Und dann können wir dir da eine Lösung planen, sprich über einen Partner von uns, einen Solateur oder einen Elektrohandwerker, dir eine PV-Anlage planen und dann dir auch vor allen Dingen im ersten Schritt dann schon mal vorrechnen, ne, ob sich das Vorhaben dann lohnt. Ne? Weil du siehst dann in unserer sogenannten Renditeberechnung, siehst du dann, was wird es dich kosten, ne, das Mieterstromprojekt umzusetzen. Und auf der anderen Seite wirst du natürlich auch sehen, was bietet es einen Vorteil für die Mieter und Mieterinnen und dann zuletzt natürlich dann auch, ja, was ist die für dich zu erwartende Rendite?
Ja. Und was ist denn euer Geschäftsmodell? Du hast eben im Nebensatz gesagt, also das aufs Dach bringen macht ihr nicht, das macht der Solateur eures Vertrauens. Da habt ihr irgendwie ein Netzwerk, mit dem ihr da zusammenarbeitet. Bundesweit übrigens oder irgendwie nur regional?
Genau,
Um, okay,
bundesweit
sehr
machen wir
gut.
das, ja.
Und ihr seid diejenigen, die nachher den Stromlieferanten wahrnehmt oder seid ihr das oder was ist euer Geschäftsmodell?
Genau, wir machen es. Unser Ziel, Klaus, wenn du jetzt sagst, du bist der Mehrparteienhausbesitzer, ist, wir machen es für dich einfach und vor allen Dingen rechtssicher, den Mieterstrombetrieb abzurechnen. Ne, das heißt, du bist dann derjenige, der deinen Mietern und deinen Mieterinnen eine Abrechnung erstellt, eine Stromrechnung, wenn du so willst, ja, wie du die jetzt vielleicht heute von von Vattenfall oder von Lichtblick bekommst. Ja, da steht dann drauf, wie viel hast du verbraucht, was ist dein Abschlag, der zu zahlen ist. Und das rechtssicher zu erstellen, das ist quasi Aufgabe unserer Software. Und diesen Zugang zu dieser Software, den kaufst du dir klassisch wie so ein SaaS-Modell, also Software-as-a-Service-Modell. Da rechnen wir dann quasi pro Verbraucher, der abgerechnet wird, dann eine Software-Fee ab.
Okay, verstehe ich. Das heißt, wie so eine Art Nebenkostenabrechnung kann ich bei euch die Stromabrechnung praktisch erstellen lassen. Das ist cool. Das heißt aber, dass meine Mieterinnen und Mieter, und erstmal, ich habe kein Zehnfamilienhaus. Also ich habe tatsächlich mit
Schade.
meinen Geschwistern vermiete ich tatsächlich ein Haus,
Ja.
aber das ist nicht, also nee, das ist zu klein
Ja.
für eure Maßstäbe. Aber das heißt ja, dass die Mieterinnen und Mieter da drin dann ja natürlich für die Reststromlieferung einen zweiten Stromlieferanten brauchen. Und da ist im Grunde das den freigestellt oder sagt ihr, nee, das machen wir auch gleich mit oder wie macht ihr das?
Genau, und da gehen wir schon in die technischen Finessen rein. Aber so im klassischen Mieterstrom bist du als Klaus dann der Vermieter ist, bist du derjenige, der seinen Mietern und seinen Mieterinnen den PV-Strom verkauft und den Reststrom. Und
Beides.
das hat den Trick, dass du sagst, ich kaufe jetzt quasi hier gebündelt den Reststrom für meine 10 Mietsparteien ein und reichst den zum Einkaufspreis dann einfach durch. Das hat den Vorteil, dass deine Mieter und Mieterinnen dann quasi einen Stromlieferanten haben. Und das Coole ist, du kannst dann natürlich als deren Versorger, kannst du natürlich denen dann auch sagen, guck mal, ich liefere euch hier PV-Strom zu einem bestimmten Arbeitspreis, ja, sagen wir mal zu 26 Cent und den Reststrom zu 30 Cent. Das ist der Preis, zu dem ich den Reststrom einkaufe. Und dafür nehme ich monatlich eine Grundgebühr von 12 Euro. Ne? Und dadurch hast du dann die laufenden Kosten einfach durch die Einnahmen aus der Grundgebühr schon gedeckt, weil du wiederum im Einkauf des Reststroms auch nur einmal eine Grundgebühr zahlst an den Reststromlieferanten.
Ja, verstehe
Das
ich.
heißt, du hast da diesen zehnfachen Hebel
Wie
und deckst
zehnfach? Ach
dann
so,
dies.
jetzt checke ich es. Bei
Ja.
Zehnfamilienhaus, okay. Aber jetzt habe ich schon
Genau.
wieder gedanklich den Fall konstruiert im Kopf. Jetzt habe ich noch hier den Mieter Egon, der will den
Ja.
Baby-Billigstrom haben. Keine Ahnung. Der
Ja.
sagt, ich kriege aber, wenn ich hier online gucke, für 24 Cent und ich will
Ja.
ausscheren. Was machen wir dann?
Ja.
Das ist wieder doof, oder?
Nö, dann ist der, wie hieß er, Egon, dann kann der einfach bei BW billig bleiben und bezieht dort seinen Strom, ist dann sogenannter Nichtteilnehmer in dem Mieterstrommodell. Und der kann dann einfach außen vor bleiben. Der wird dann bilanziell von unserer Software dann rausgerechnet
Das ist cool.
und der kann dann weiterhin seinen, wie auch immer, Strom beziehen.
Und weil der muss auch komplett raus. Also der kann denn nur alles mit Baby billig oder könnte der Baby billig auch für sich als Reststromlieferanten nehmen und sagen, okay, und aber für 26 Cent, das nehme ich mit, den Solarstrom vom Dach. Geht das auch oder das nicht?
Ja, genau, da bist du jetzt dann quasi im klassischen Mieterstrom, bist du tatsächlich in der Vollversorgung durch den Vermieter oder durch den
Okay.
Anlagenbetreiber, also PV-Strom und Reststrom. Dann gibt es noch so ein Thema, das nennt sich die GGV, das ist die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Da ist es so, dass jeder einzelne Mieter, jede einzelne Mieterin sich den eigenen Reststrom separat einkauft. Hat dann aber zur Konsequenz, ja, dass dann quasi einmal eine Grundgebühr an, ich sag jetzt BW Billig, wie du sagtest, ne, von 10, 12 Euro gezahlt wird und typischerweise der Anlagenbetreiber, du als Vermieter, möchtest ja auch eine Grundgebühr für deinen PV-Strom. Und da sehen wir ein Problem für die, die ja auch partizipieren und profitieren sollen, und zwar die Mieter und Mieterinnen, die sparen dann am Ende nichts, ne, weil sie dann doppelte Belastung haben. Und deswegen versuchen wir, die Kunden und Kundinnen, die wir haben, dahin zu beraten, dass wir sagen, schau mal, dass du Meterstrom in der Vollversorgung anbietest. Wenn das partout nicht gewünscht ist, dann kann man das, wie gesagt, auch über die GGV machen. Aber die saubere und die vorteilhaftere Art für die Mieter und Mieterinnen, die liegt in der Vollversorgung. Und die Teilnehmerquoten, die wir jetzt in den 2000 Projekten erreichen, geben uns da auch recht, ja, weil wir da bei Teilnehmerquoten von 85 bis 90% liegen.
Okay.
Das heißt, ja, es gibt immer einen Egon, der will nicht mitmachen. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Aus welchen Gründen auch immer, ne? Da haben wir schon die lustigsten Gründe gehört. Dann ist dem so. Teilweise fangen wir auch vielleicht mit irgendwie 70% Teilnehmerquote an, weil ein Mieter die diffuse Angst hat zu sagen, oh, wenn jetzt der Klaus da den PV-Strom macht, vielleicht geht dann bei mir das Licht aus nachts. Ja, also da sind teilweise wirklich die Befürchtungen ganz zahlreich und facettenreich. Und da sind wir mittlerweile prozessual auch so aufgestellt, dass diese Wechselprozesse recht unkompliziert laufen. Also von daher 85, 90% Teilnehmerquoten sind so der Durchschnitt.
Okay, cool. Und die anderen 10, 15%, die machen dann einfach nicht mit. Also das andere bietet ihr gar nicht an, dass man da dieses, wie hieß das Ding? Ich hatte GGV, oder?
GGV, also gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Genau, das ist für unsere Software ein leichtes, das zu berechnen, weil dann würdest du einfach den Netzbezug nicht mehr bilanzieren. Also dann würdest du einfach nicht mehr zählen, wie viel Strom habe ich aus dem Netz eingekauft. Ne, weil dann weißt du ja, jeder Mieter klärt das für sich selbst, ist aber tatsächlich dann mit den Verteilnetzbetreibern nicht überall umsetzbar. Deswegen ist das Modell, von dem wir wissen, dass es problemlos und skalierbar umsetzbar ist. Und darum geht es uns ja bei Mietergrid, die Energiewende in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, und zwar in die Mehrfamilienhäuser. Da brauchst du Modelle, die umsetzbar sind, und zwar nicht mit irgendwie viel Stress und viel Komplexität, sondern es muss halt skalierbar sein. So, ne? Und darum geht es. Und deswegen setzen wir da auf die Vollversorgung durch die Anlagenbetreiber.
Ist ja auch sinnvoller, keine Frage. Wo stehen wir denn gerade in Deutschland beim Thema Mieterstrom? Also von wie vielen Mehrfamilienhäusern gibt es schon Mieterstrom? Ich würde befürchten, dass es ähnlich dynamisch wie der Smart Meter Rollout bisher vonstatten gegangen, oder?
Ja, das ist ein guter Vergleich. Genau, also wir stehen, das ist das Schöne, wir stehen da noch ganz am Anfang. Ja, das heißt, wenn wir von ein paar tausend Mieterstromprojekten reden, die wir umgesetzt haben, dann sind wir da, also ich will da jetzt nicht meine Hand ins Feuer für legen, aber dann gehören wir da, würde ich mal sagen, zu den Marktführern. Aber das heißt auch, dass da noch ganz viel Potenzial liegt. Ne? Es gibt Millionen Dächer auf Mehrfamilienhäusern, die PV-fähig sind. Ja, und an die wollen wir ran. Und zwar, weil es natürlich dann sinnvoll ist für die Mieter und Mieterinnen, die einfach von lokal produziertem Strom profitieren, die von günstigem Strom profitieren. Das ist ja die eine Perspektive, dass die Mietenden da abgeholt werden und einfach verstehen, das macht Sinn, deswegen will ich da mitmachen. Aber, und das ist das Schöne an dem Modell Mieterstrom, das funktioniert auch für die Anlagenbetreiber. Ja, also das heißt, die haben dann eine klare Perspektive, was sie investieren und was sie da auch an Rendite erwirtschaften. Und wenn das Hand in Hand geht, ja, also die Mieter und Mieterinnen da ihren Vorteil sehen und die Anlagenbetreiber eine Rendite erwirtschaften, dann sehen wir da keine Grenzen im Wachstum und müssen es jetzt einfach nur machen. So, und stehen wir, wie gesagt, ganz am Anfang, denn wir haben mehrere Millionen Gebäude identifiziert, die mieterstromfähig sind. Und von daher haben wir da noch einiges vor.
Sehr gut. Die Anlagenbetreiber sind dann typischerweise die Eigentümer der Mehrfamilienhäuser. Oder wer nimmt diese Rolle wahr?
Ganz richtig, genau. So im klassischen Fall bist du das, Klaus, mit dem 10-Familienhaus und sagst, das gehört mir. Und da habe ich jetzt irgendwo gehört. Ne? Zuletzt hat Julian, unser CEO, hat im Handelsblatt einen Artikel geschrieben, beziehungsweise ein Interview geführt. Und dann merkt man, sobald das veröffentlicht wird, dann in den Tagen drauf, dann vermehrt Anfragen, sagen, hey, ist ja total spannend, will ich jetzt irgendwie besser mal verstehen. Ich habe hier und da eine Immobilie. Und tatsächlich sehen wir auch, dass der Immobilienbestand, der privat geführt wird in Deutschland, also sprich von Privatpersonen wie dir, dass die oftmals nicht nur eine Immobilie haben, sondern zwei, drei, fünf oder vielleicht manchmal sogar 50. Ja, und da ist es natürlich dann besonders spannend, natürlich das erste Projekt umzusetzen, um dann zu zeigen, hey, der Pilot funktioniert. Und aber dann natürlich auch dem Immobilienbesitzer zu sagen, guck mal, das hat jetzt bei einem funktioniert, warum sollte das bei den 49 anderen nicht funktionieren? Und dann gehen wir da gemeinsam mit dem Kunden Schritt für Schritt voran.
Cool. Aber könnt ihr auch die Immobilien, wo im Grunde die, ich sag mal, die Eigentümerversammlung entscheidet, wo gefühlt, also ich muss jetzt, ich habe eine Podiumsdiskussion moderiert irgendwo hier mit den energiepolitischen Sprechern, ich glaube auf Landesebene, und dann kommt da eine nette ältere Dame aus dem Publikum und sagt, okay, wie soll ich das denn hier auf meiner Eigentümerversammlung machen? Wir sind hier, keine Ahnung, 28 Parteien. Das ist doch für euch der Tod, oder? Wenn ihr im Grunde da mit 28 Leuten verhandeln müsst, oder sagt ihr, nee, auch da müssen wir rein, auch da haben wir irgendwie ein Patentrezept für.
Ja, genau. Das sind die sogenannten WEGs, ne? Also die Wohnungseigentümergemeinschaften. Da hast du dann irgendwie 10 Wohnparteien und 10 Teileigentümer. Also jeder Partei gehört eine Wohnung. Das macht es natürlich komplexer, ne? Da haben wir auch ein Vorgehen identifiziert, wo wir sagen, wir machen da zum Beispiel regelmäßig Webinare für WEGs.
Okay.
Ja, da haben wir quasi auch einen Leitfaden entwickelt für WEGs, wo wir sagen, guck mal, wenn ihr das Thema Mieterstrom angehen wollt, dann im ersten Schritt identifiziert erstmal, wer ist jetzt die Person, die das Thema bei euch ownt, ne? Damit wir da nicht mit 18 Leuten sprechen, sondern irgendwie mit ein oder zwei Personen.
Ja.
So, im zweiten Schritt ist es, lasst uns mal schauen, habt ihr denn Beschluss, seid ihr beschlussfähig? Ja, und so weiter und so fort. Also da haben wir einen relativ klaren Prozess, wie das geht. Das ist natürlich dann in der Umsetzungsdauer langwieriger, ne? Weil wenn du mehrere Leute am Tisch hast, dann hast du mehrere Meinungen, dann hast du da mehr Diskussionen. Wir haben teilweise aber auch Solateurspartner, die sich darauf spezialisiert haben, Mieterstromprojekte mit WEGs umzusetzen, weil die einfach sagen, denen ist das aus Gründen einfach der Ethik und der Überzeugung wichtig, da auch WEGs mit ins Boot zu holen, weil die denen teilweise dann auch noch Ladeinfrastruktur mit anbieten. Also von daher, WEGs sind da ein Kundensegment, was wir jeden Tag sehen, ne, und wo wir auch regelmäßig Projekte umsetzen. Aber natürlich mit dem privaten Immobilienbesitzer wie dir, Klaus, ist das natürlich einfacher, da eine Entscheidung herbeizuführen.
Ja, das heißt, von den 2000 Immobilien, die ihr habt, sind, keine Ahnung, 1800 eher im Einzelbesitz, und 200 bunte Projekte habt ihr dazwischen.
Ja, da kommt noch eine dritte Kundengruppe dazu. Das sind die sogenannten
Ach,
Wohnungsbaugenossenschaften.
stimmt. Ja, natürlich.
Ja, das ist dann quasi keine Privatpersonen mehr, ne, sondern das sind dann oftmals kommunale oder städtische Wohnungsbaugesellschaften, die sagen, hier, wir sind hier in Berlin und wir haben in den letzten 50 Jahren uns irgendwie so und so viele Gebäude zusammengekauft oder gebaut und da wollen wir jetzt im Zuge der Sanierung oftmals dann natürlich auch das Thema Mieterstrom gleich mitdenken und da sind wir jetzt gerade in der Umsetzung von Deutschlands größtem Mieterstromprojekt. Das haben wir auch kommuniziert und auch auf unserer Webseite, das mit einer Wohnungsbaugenossenschaft hier in Berlin. Das sind dann 3000 Wohneinheiten, die dann mit Mieterstrom
Cool.
ausgestattet werden. Und das ist dann natürlich bei weitem nicht mehr die Privatperson, die jetzt da ein Gebäude hat, sondern das sind dann natürlich ganz andere Dimensionen.
Ja, glaube ich. Was sind denn im Augenblick so die Haupthindernisse beim Thema Mieterstrom? Also ich höre bei euch raus, im Grunde, ihr könnt wachsen in alle Richtungen. Wahrscheinlich gibt es irgendwo noch irgendwelche Bottlenecks, die da sind, oder ist da im Augenblick nichts und ihr könnt skalieren bis zum Anschlag?
Genau, also die Bottlenecks sind tatsächlich zum einen natürlich auf der technischen Seite ist es so, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, aber es gibt dann quasi in der technischen Umsetzung des Mieterstroms unterschiedliche Messkonzepte.
Ah,
Ja,
herrlich.
und da bist du dann lokal von mit den einzelnen VNBs, also den Verteilnetzbetreibern, im Gespräch, um zu schauen, welche Variante ist jetzt hier bei jenem VNB umsetzbar und bei dem anderen vielleicht nicht. So, das heißt, das ist dann an der Stelle sehr granular, ne, weil wir wissen, wir haben hunderte VNBs in Deutschland. Das ist ein Thema, was es natürlich dann deutlich komplexer macht, als wenn man sagt, man hätte einen zentralen Verteilnetzbetreiber, der hat da irgendwie drei Messkonzepte und dann wählst du A, B oder C. So, ne? Das ist tatsächlich einfach ein Thema. Und dann ist es
Wobei,
natürlich,
eine Rückfrage dazu,
ja.
Alan. Heißt es, also wer macht den Messstellenbetrieb? Macht ihr das selber oder macht das der Grundzuständige oder habt ihr dann wettbewerblichen oder wie macht ihr das?
Ja, sowohl als auch.
Ach,
Ne? Da ist
beides.
es dann, ja genau, und da kommt es dann tatsächlich auf den VNB drauf an, ob der in der Lage ist, das Messkonzept als grundzuständiger Messstellenbetreiber umzusetzen, dann wunderbar. Ja, wenn nicht, dann arbeiten wir da mit wettbewerblichen Messstellenbetreibern zusammen, den sogenannten WMSBs. So, das heißt, das ist dann wirklich Fall für Fall oder Projekt für Projekt eine Individualbetrachtung. Ja, und das ist das, was es natürlich dann auch in der Kundengewinnung ein Stück weit komplexer macht, weil der Kunde will natürlich wissen, bevor er uns beauftragt, hey, wie werdet ihr das denn machen? So, ne?
Moment,
Und
der Kunde, der hat doch gar keine Ahnung, wie ein Messstellenkonzept ist oder wie ein Messkonzept ist. Oder
nee, genau, aber der vertraut natürlich darauf, dass wenn er uns beauftragt, dass wir geklärt haben, mit welchem Messstellenbetreiber machen wir das.
okay.
Und die daraus resultierenden Kosten sind dann natürlich dann auch unterschiedlich. Ne? Das heißt, da ist im Vorfeld dann zu prüfen, wie wird das Messkonzept umgesetzt bei dem jeweiligen VNB. Und das sind natürlich Themen, die dann prozessual berücksichtigt werden müssen. Und deswegen ist das ein Thema, was da eine gewisse Komplexität reinbringt. Das stimmt schon.
Und warum macht ihr nicht einfach immer den wettbewerblichen Messstellenbetreiber aus Vereinfachungsgründen? Hat der Nachteile gegenüber dem Grundzuständigen?
Der hat auch Nachteile, weil der kann mitunter teurer sein.
Okay.
Ne? Also das ist dann natürlich ein Thema der Rentabilität für den Anlagenbetreiber. Du hast auch den Nachteil, dass wenn du das mit einem WMSB, also einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber machst, dann sind alle Messstellen regulierte Messstellen vom WMSB. Beim grundzuständigen Messstellenbetreiber sind es nur die zwei regulierten Messstellen, also der Z1 und Z2, die vom GMSB sind. Die Verbrauchszähler selbst kommen dann von uns. Das sind dann einfach geeichte Verbrauchszähler. Und dadurch hast du eine ganz andere Kostenstruktur. Und das will natürlich der Anlagenbetreiber sinnvoll optimiert sehen. Ne? Der sagt
Richtig.
halt, hey, ob das jetzt prozessual für euch kompliziert ist oder nicht, ist für mich ja egal. Ich will wissen, was kostet und was bringt. Und deswegen haben wir da unterschiedliche Modelle und sind aber ganz, ganz gut aufgestellt.
Klar, danke für den Einblick. Ich erinnere mich gerade an mein altes Leben, dass tatsächlich genau die Sachen,
Ja.
diese Fragen, der Übergabezähler nur der geeicht, oder was heißt geeicht, also nur der
Genau.
praktisch, dass der wirklich mit den hohen Kosten ist und die anderen können anders. Ja, das ist ein Spiel, was er da spielt. Das ist, ja, verstehe ich. Gut, das eine große Hürde, ja, höre ich raus. Gibt es weitere Sachen, die genauso spannend sind, die euch da immer wieder ein Stück weit erden und zurückhalten, noch schneller zu wachsen?
Ja, genau. Und dann sind natürlich so Themen wie dieser, ich glaube, du hast es einleitend gesagt, Klaus, du hast dich schon vor ein paar Jahren mit dem Thema Mieterstrom auseinandergesetzt. Das haben, glaube ich, eine ganze Menge Leute gemacht, die dann so wo sich im Kopf dann festgebrannt hat, boah, das ist irgendwie kompliziert. So, ne? Und es ist ein ganz natürlicher Reflex zu sagen, vor Sachen, die irgendwie kompliziert und aufwendig wirken, da stürzt man sich jetzt vielleicht nicht sofort drauf. So, das heißt, als Immobilienbesitzer denkst du ja, ich habe mal gehört irgendwie von einem Kollegen, das sei kompliziert, dann lasse ich da erstmal die Finger von weg. So, ne? Und da zu zeigen, hey, ja, es gibt Themen, die sind zu beachten, aber da sind wir ja da. Wir sind diejenigen, die auch in der Projektumsetzung da tatkräftig mit unterstützen. Angefangen mit dem Bereitstellen von rechtssicheren Stromlieferverträgen, der Erstellung des Messkonzepts gegenüber dem VNB und, und. Also wir stellen einfach sicher, dass das Projekt umgesetzt wird. Ja, aber wenn, sage ich mal, erstmal so im Kopf gespeichert ist, hey, Mieterstrom, das ist kompliziert, so, dann muss man da erstmal erklären, wieso das auch eine Chance sein kann. Und diese Chance wollen wir da gerne aufzeigen.
Ja, bin ich bei dir. Gut. Was habt ihr denn die nächsten Jahre noch vor? Also was sind Ziele? Ihr habt jetzt hier 2000 Immobilien da beisammen. Ist das ein Ziel, das einfach weiter auszubauen? Sagt ihr, nee, eigentlich, keine Ahnung, müssen wir nochmal einen technologischen Sprung machen? Da muss nochmal irgendwie was komplett geändert werden. Was sind da die Herausforderungen und die Ziele für die nächsten Jahre bei euch?
Genau, also es sind unterschiedliche Ziele. Natürlich ist Wachstum ein Ziel, ne, zu sagen, hey, wenn wir es jetzt bei 2000 geschafft haben, warum sollten wir es nicht bei 20 oder bei 200.000 schaffen? So, das ist ganz klar. Denn das Schöne am Geschäftsmodell Software ist ja, dass es skaliert. So, ne, unserer Software ist es jetzt erstmal egal, ob sie da für 2000 Projekte die Abrechnung macht oder für 20.000. So, also das ist an der Stelle ein ganz spannender Punkt. Und dann natürlich auch in der Wertschöpfungstiefe sich zu entwickeln. Da gibt es noch unterschiedliche Möglichkeiten, Betreibermodelle anzupassen beziehungsweise mit anzubieten. Dazu gibt es dann bestimmt im Laufe des Jahres dann noch weitere Announcements. Und vielleicht jetzt auch noch mal ganz konkret mit Blick auf meine Aufgabe als Head of Partnerships bei Mietergrid. Meine Aufgabe ist es ja, Solateuren und Elektrohandwerkern das Umsetzen von Mieterstromprojekten besonders einfach zu gestalten. Ne, und da sehen wir jeden Tag, dass da Solateure auf uns zukommen, die sagen, hey, dieser Kampf am Einfamilienhaus um die PV-Anlage, das ist einfach nur lästig. So, ich komme dahin, der Kunde will für irgendwie eine 10 Kilowatt Peak-Anlage, hat er da irgendwie schon 8 Angebote liegen. Ich muss mir jetzt da irgendwie was überlegen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich will mal das Thema Mieterstrom ausprobieren. Und da begleiten wir bei. Ne? Wir sagen, wir schulen dich als Solateur oder als Elektrohandwerker in all den Fragen zum Thema Mieterstrom. Da haben wir jetzt unsere Mietergrid Academy, wo wir dann quasi kostenlos schulen. Und mein Ziel persönlich ist es natürlich, dass wir ganz viele tolle lokale Solateure dazu enablen, das Geschäftsmodell Mieterstrom in ihren Regionen umzusetzen. Ne? Weil wir sehen schon auch, dass die Energiewende eine Frage ist und ein Thema ist, was dezentral gelöst wird. Und das heißt auch von dezentral aufgestellten Firmen und Partnern. Ne? Und wir sehen da, dass es da mehr und mehr Solateure gibt, die das verstehen, die da mit uns in ihren Regionen ganz tolle Veranstaltungen ins Leben rufen, die da ganz tolle Projekte umsetzen, die dann da Referenzprojekte machen und. Und die das einfach dann auch nutzen, um für sich zu wachsen. Ne? Und die dann vielleicht auch ein Stück weit dieser PV-Krise am Einfamilienhaus dann begegnen, indem sie sagen, ich habe mir jetzt das Thema Mieterstrom ausgesucht und da sehe ich noch eine grüne Wiese.
Okay, die PV-Krise am Einfamilienhaus ist da, weil es einfach zu viele Anbieter mittlerweile gibt, oder hängt das auch mit den aktuellen politischen Forderungen zusammen, dass unter 25 kW es eigentlich keine Einspeisevergütung mehr geben muss, die für mein Dafürhalten sowieso nie ein Anreiz, also bei mir zumindest nicht ein Anreiz gewesen ist, das Ding zu bauen, weil es wird eh nur ein kleiner, also ein minimal kleiner Teil eingespeist, und für die 150 € im Jahr habe ich es bestimmt nicht gebaut. Ich übertreibe ein bisschen.
Ja, genau. Ich glaube, die Einspeisevergütung als Grund ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel für Verwirrung, die entsteht einfach durch den politischen Rahmen, der einfach signalisiert, wir sind nicht klar darüber, was wir eigentlich fördern oder was wir wollen. Ja, also es ist vielmehr das Problem, dass es ein Hin und Her ist, als dass man sagt, hier, wir nehmen jetzt da die EEG-Förderung raus oder rein oder wie auch immer. Aber da quasi einen stringenten Kurs zu fahren, ist an der Stelle viel, viel wichtiger. Das zum einen, das verunsichert einfach die Eigenheimbesitzer und Besitzerinnen, und ich verstehe es total, dass die sich denken, vielleicht warte ich dann doch noch, da kommt ja jetzt irgendwie wieder eine Wahl oder da kam eine Wahl, mal schauen, was dann passiert. Gleiches beim Thema E-Auto, ne, dass man sagt, ja, vielleicht kommt da noch eine bessere Förderung oder vielleicht kommt die Abwrackprämie wieder oder ähnliches. Also dieses Abwarten auf, da kommt vielleicht noch was, ist aus meiner Sicht total fatal. So. Und das andere Thema ist, warum das Einfamilienhaus im PV-Segment Schwierigkeiten hat, ist, wie du sagtest, Klaus, einfach die Tatsache, dass in den letzten Jahren erstmal eine Goldgräberstimmung war, was auch toll ist, ne, aber dadurch sind natürlich ganz viel Installationskapazitäten in den Markt gelangt, die sich dann preislich die sich dann preislich da um jeden einzelnen Kunden geschlagen haben. Und dadurch ist es natürlich dann enorm viel Wettbewerb, der da im Markt ist. Und dadurch ist es dann mühsam für die Solateure oder zumindest mühsamer als in den Jahren, als die PV-Anlagen da einfach aus den Händen gerissen wurden.
Ja, bin ich bei dir. Kann ich, und vor allem das Erste, was du gesagt hast, dass im Grunde es gar nicht darum geht, dass jetzt die paar hundert Euro Förderung nicht mehr da sind, sondern dieses kommunikative Wirrwarr, und die meisten beschäftigen sich ja gar nicht so tief schon damit, dass sie für sich ausrechnen, ah, das sind ja nur 182 Euro im Jahr, ist egal. Sondern
Ja.
die hören das, denken sich, hä, Förderung ist weg, da muss ich da ja gar nicht mehr hingucken. Und
Ja.
das ist tatsächlich schon das eigentlich Fatale, da hast du recht, stimmt. Ganz am Ende, Alan, wenn du nochmal in meine Rolle
Ja.
schlüpfen würdest und dir jetzt noch eine Frage stellen würdest, was würdest du noch fragen? Was ist noch offen? Wo glaubst du, haben wir eine Kurve rumgemacht und da müssten wir nochmal reingehen?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was du noch fragen könntest jetzt mit Blick auf Mieterstrom und Mietergrid, ist zum Beispiel, ob wir noch Talente in der Firma suchen, also ob wir noch offene Stellen haben. Da würde ich nämlich dann antworten, ja. Einige, schaut euch gerne unsere Karriereseite an. Da sind einige offene Stellen. Ich glaube, du wirst auch von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Profi-Person aus der Energiewende gehört. Also von daher, wer das Thema Mieterstrom spannend findet und bis hierhin durchgehalten hat, kann gerne mal einfach auf unsere Webseite auf mietergrid.de gehen und da unsere Jobseite anschauen und wenn da konkrete Fragen bestehen, mich gerne auch auf LinkedIn einfach anpingen.
Also total spannender Hinweis, danke dafür. Ich merke tatsächlich aktuell, dass ich meine Studis zunehmend schwieriger im Markt unterbringe. Also das ist tatsächlich vor 2 Jahren noch kein Thema gewesen. Da habe ich im Grunde drei Leute angerufen und 10 Stellen gehabt oder sowas. Jetzt muss ich gefühlt mein Netzwerk bis nach Freiburg zum Beispiel nutzen, gerade diese Woche passiert, damit ich da im Grunde die Studis für ein Praktikum teilweise sogar nur unterbringen kann. Wo ich denke, okay, das ist spannend. Es hat tatsächlich schon was mit der Branche gemacht, dass wir jetzt eine andere Regierung haben, die vielleicht etwas andere Prioritäten setzt, als die letzte Regierung das gemacht hat. Insofern danke fürs Angebot. Das wäre alles in Berlin oder ist das auch, habt ihr noch andere Standorte? Wie seid ihr da regional verteilt?
Genau, also wir sind als Mietergrid, wie man so schön sagt, remote first. Also das heißt, man kann von dort aus arbeiten, wo man möchte. Wir haben in Deutschland, also wir sind tatsächlich ausschließlich in Deutschland unterwegs, weil das Thema Mieterstrom auch ein recht deutsches Thema ist und sind aber jetzt so gewachsen, dass wir in drei Städten Büros haben. Das sind zum einen Stuttgart, zum anderen Hamburg und dann die dritte Stadt hier in Berlin,
Cool.
wo wir Büros haben. Aber wenn du in Flensburg lebst und Lust auf das Thema Mieterstrom hast, dann sollte das kein Grund sein, dich nicht bei Mietergrid zu bewerben.
Cool. Also das ist ein wirklich schöner Hinweis am Ende nochmal. Das werde ich, also es hören ja auch Studierende von mir den Podcast, das werden die sicher sich gegenseitig erzählen und da habe ich ein gutes Gefühl, dass ihr da vielleicht auch aus Flensburg den einen oder anderen Absolventen oder die eine oder andere Absolventin dann in euren Reihen zukünftig haben werdet. Cool.
Ich freue mich drauf.
Alan, vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gebracht und euch weiterhin alles Gute auf jeden Fall.
Lieben Dank, Klaus.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.